Verprügelt mit einer Punchline.
Hi, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines mit Ivan Thieme, mir, Jonas Imam und unserem Special Guest heute. Es ist nicht Falk Pirczek, es ist Georg Kamera.
Yay. Georg FK. Georg FK ist der neue Künstlername.
Stimmt.
Ich bin da sehr sensibel. Mhm. Ich hab letztes Jahr gedacht, es gibt so viele Leute, die jünger sind als ich, die haben alle so Internet-Pseudonyme. Und dann habe ich einfach gesagt, so mein Gamertag wird jetzt mein Künstlername.
Mhm. Und das wäre für mich schlecht, weil mein Twitch-Tag ist jetzt Robo Hamza.
Robo Hamza, das ist witzig.
Callback für die Leute, die es kennen. Ganz kurz, vielleicht sagen wir mal ein, zwei Sachen zu Georg. Ja. Georg ist Comedian, Regisseur, Schauspieler auch. Ich habe heute dein IMDb gecheckt, extra.
Oh.
Hier, Regie bei Bohemian Browser Ballett, ne? Comedy-Autor bei Er ist wieder da, dem Kinofilm.
Ja, also ich habe einen Autor gespielt in dem Film. Ich habe nicht für den Film geschrieben.
Ah, geil, das war richtig
confusing. Das ist ja richtig Meta.
Ja. Und Regie bei Shapira Shapira.
Korrekt.
Auch Autor?
Auch Autor. Auch, wobei ich glaube, bei Shapira war ich nur als Regisseur gecredited, aber wie das so ist, ich weiß nicht, ich glaube, es hatte abrechnungstechnische Gründe. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich jetzt irgendwelche Leute
und
in ganz.
Cut.
Aber was hast du denn angefangen? Also, was hast du gelernt, besser gesagt?
Gute Frage, aber streng genommen, wenn man so fragt, habe ich Regie gelernt.
Ah, okay,
also das
cool.
Habe ich, das heißt, studiert.
Du warst an der Filmhochschule,
Ich war an der Filmhochschule. Stark. Ich bin studierter Regisseur, ja.
In Berlin?
In Berlin,
ja. Hast du noch was mit deinen Kommilitonen zu tun?
Mit ganz wenigen.
Mit ganz wenigen?
Ja. Ja. Das war wirklich, ich hab das auch immer so ein bisschen vermisst an der Filmhochschule. Ich bin so aus der kleinen Großstadt aus Karlsruhe nach Berlin gekommen und habe gedacht, hier. Und dann habe ich an der Filmhochschule, da hat man bestimmt so eine kreative Familie. So. Und das war, ich meine, natürlich gab es Leute, mit denen ich mich verstanden habe, auch Leute, mit denen ich heute noch befreundet
aber
bin.
Jeder aber jeder ist so ein bisschen für sich dann.
Ja, absolut.
Es ist auch schon, wie bekommt man denn seine ersten Gigs, wenn man das studiert hat? Bewirbt man sich? Also es ist voll spannend für mich, weil wenn man Regie studiert, muss man sich, hat man ja wahrscheinlich das Endziel des Studiums ist wahrscheinlich so ein Projekt, was man dann präsentiert und dann kann man das als Bewerbung wahrscheinlich nehmen, oder?
Ja, jein, also halt nicht als Bewerbung.
Ja.
Also idealerweise läuft dein Abschlussfilm oder die Filme, die du auch sonst während des Studiums gemacht hast halt schon auf ein paar Festivals, gewinnt vielleicht sogar ein paar Preise.
Ja.
Und noch mehr als das ist es aber wirklich die Kontakte, die du während des Studiums kriegst.
Das Networking.
Also, ja, total.
Ja.
Wenn man ganz großes Glück hat, gibt es vielleicht einen Dozent oder eine Dozentin, die dann irgendwann meint, hier kommt den Job, da habe ich gerade keine Zeit, da empfehle ich irgendjemanden, der bei mir gelernt hat.
Das passiert ja bei anderen Studiengängen eigentlich gar nicht.
Ja, das passiert aber auch bei Regie, sag ich mal, selten.
Bei
ich glaube, bei so, bei so Sachen wie.
Ja, du jetzt sicher.
Kann man das studieren eigentlich?
Ja, aber die Unis sind halt geheim, die musst du das mal finden.
Ja. Was mich da interessieren würde, man muss ja für die Filmhochschule musste ich ja auch einen Bewerbungsfilm machen und man muss ja für Kunsthochschulen auch so Bewerbungsmappen machen. Boah. Wie geht das dann bei Auftragsmördern?
Du machst einen Bewerbungsmord. Du suchst dir ein möglichst schwieriges Ziel aus, bringst es um. Keiner darf dich erwischen und dann greifst du das ein. Ist ein bisschen schwierig, weil du musst Beweise mitbringen.
Ich glaube, das wollte ich mich fragen. Muss ich das selber dokumentieren? Ich glaube, kann ich DNA-Beweise einreichen?
Ich glaube, wie bei Squid Game kriegst du eine Karte und auf der Karte steht ein Name und den musst du halt umbringen.
Ich habe Squid Game nicht gesehen. Ich habe es in meiner Liste drin.
Ich auch noch nicht. Ich habe es neulich angefangen.
Ja.
Und dann muss ich gestehen, also ich bin ja, wie man merkt, jetzt gleich eingestiegen, Filmsnob und alles. Und natürlich gucke ich das nur mit Untertiteln.
Ja. Ich habe es koreanisch mit deutschen Untertiteln geguckt.
Ja, selbstverständlich. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich so Netflix gucke, dann bin ich jetzt so dran gewöhnt, dass das halt so halb im Hintergrund mit Second Screen auch bei Sachen, die mich interessieren, läuft.
Ja.
Dass ich,
du hast mehrere Bildschirme, wo du Dinge konsumierst?
Naja, Second Screen ist übertrieben. Aber ja, manchmal läuft eine Serie und ich gucke halt schnell was auf meinem Handy nach.
Ja. So. Das passiert mir auch manchmal.
Das ist richtig schlimm. Ja. Wie kann es sein, dass es so geworden ist? Es ist so, eine Unterhaltungsquelle ist nicht mehr genug. Also das ist richtig schlimm.
Pervers ist es bei mir, ich bin gerade wieder dabei, mir abzugewöhnen, was ich mir zwischendurch mal wieder angewöhnt hatte, dass ich jetzt nicht bei Serien oder bei Filmen oder sowas, aber dass ich zum Beispiel YouTube-Videos laufen habe oder Podcasts oder so und nebenher Switch spiele.
Mm.
Und das habe ich zum Teil stundenlang gemacht in der letzten Zeit.
Krass. Aber ich finde, das geht schon, ne? Also lauf gerne draußen rum, ich gehe gerne spazieren mit dem Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verliere mich total oft in meinen eigenen Gedanken und das läuft dann einfach nur nebenher und dann steige ich wieder irgendwann in den Podcast.
Aber sein. Das ist ja nochmal was anderes, was Georg macht, weil du verdrängst nicht nur deine aktiven Gedanken, sondern das YouTube-Video verdrängt deine zweiten Gedanken. Verstehst du, was ich meine? Damit quasi.
Verstehst deine du? Zweiten Gedanken?
Nee, was sind meine ersten, naja, meine zweiten Gedanken. Der erste Gedanke ist der erste Fokus. Also, das ist so der aktive, kognitive, ich drücke Tastenfokus. Und dann kann es sein, dass Gedanken von hinten nochmal versuchen durchzukommen. Und das. Die werden durch das YouTube-Video geblockt. Verstehst du, was ich meine?
Verstehe, ja. Ja, doch. Es ist so. Also der Punkt ist ja, der Fokus ist ja eher so Hände und Augen beschäftigen und Ohren beschäftigen. Also ich mache ja auch zum Beispiel, wenn ich, weil ich ja außerdem auch noch VFX-Artist und Motion-Graphics-Designer bin, das habt ihr vergessen am Anfang, das ist okay.
Sorry,
das
kann man, genau, übrigens kann hier VMD, ne, unsere andere Serie, die Grafik am Anfang und die kleinen Schilder, die ich dann gemacht habe, die Grafiken da, die sind auch alle von Georg.
Ja, und noch ein bisschen obskure Fanart mit Drachen, Kunilingus.
Diese Schnecke, ey.
Ja. Genau, also während ich solche Grafiken mache, höre ich halt auch Podcasts, so, weil es ist halt nur so schön. Genau, deswegen mag ich solche Arbeit auch lieber als zum Beispiel schreiben oder auch Videos schneiden. Also weil man dann, weil
man kann nichts anderes machen.
Ja, richtig. Also ich habe so das Gefühl.
Wenn ich VMD geschnitten habe und sowas, die Videos, ist auch immer. Da ist eine Verlockung da, Musik laufen zu lassen wenigstens oder sowas, aber irgendwie lenkt mich das dann auch ab und ich muss ja auch trotzdem so ein Auge auf den Sound haben und gucken, dass das lippensynchron bleibt und nicht sich irgendwie wieder verschiebt später und so.
Ja, keine Frage, Georg. Ja. Regie ist für mich manchmal so schwer greifbar. Also es ist, ich weiß nicht genau, weil also es ist so, was ist, also ich fühle mich dann immer so mega ungebildet, wenn ich das so sage, aber was ist die klare Aufgabe und siehst du das, wenn du einen Film siehst, die Regie war schlecht. Siehst du das oder kann man das irgendwie?
Es ist wirklich schwer zu greifen. Ja. Also es ist gar nicht so dumm. Also ich erinnere mich an ein Seminar, bei dem ich dem Dozenten assistiert habe. Also es war irgendwie ein Zweitjahresseminar und ich war schon weiter oben. Und der hat am Anfang sowas gemacht. Der hat so jedem eine Karte gegeben und hat gemeint, schreib da mal drauf, was ist die wichtigste Eigenschaft für Regie. Ich habe das auch mitgemacht und ich habe draufgeschrieben, physische Anwesenheit. Und alle dachten, ich mache einen Witz, aber
einfach die eigentlich Präsenz, die da ist, die so einen groben so einen Fahrplan hat.
Gewissermaßen. Also es ist wirklich, was das ausdrückt, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu fassen, was genau die Regie macht. Also klar, du kannst einfach sagen, es ist die künstlerische Leitung beim Film. Also wo so alle kreativen Departments zusammenlaufen.
Ja.
Aber was genau eine Regisseurin oder ein Regisseur macht.
Du bist schon der Chef am Set.
Gibst du quasi
am Ende
der kreative Chef am Set. Ja, genau. Es gibt natürlich aber noch Aufnahmeleitung und Produktion, die im Zweifelsfall auch sagen, nee, wir stellen jetzt den Strom ab, Feierabend.
Aber das ist ja gar nicht.
Du fällst ja dann im Prinzip die ganzen kreativen Entscheidungen. Also total, alle Leute, ob das nun das Licht ist, die Kamera, der Ton, die kommen irgendwie alle zu dir und sagen so, hey, das heißt, mir ist das Mikrofon in den Mund gefallen vorhin, ich weiß nicht, wo es ist.
Du sagst halt so, du warst ruhig bleiben. Also da würde ich sagen, wende dich an meine Assistentin.
Genau, und du gibst dir dann so dieses Signal. Alles gut.
Das heißt, Feedbacks geben, also richtiges, gutes Feedback geben, ist wahrscheinlich essentiell für
absolut.
Also das ist
wobei quasi, auch da gibt es unterschiedliche Stile. Es gibt auch Regisseure und Regisseurinnen, die sagen, ich gebe ganz wenig Feedback. Ich caste oder ich verlasse mich darauf, dass ich mit Leuten arbeite, die ihren Job verstehen.
Ja.
Und lass einfach alle ihren Job machen und greife nur dann ein, wenn es irgendwie Konflikte gibt oder sowas.
Und wie würdest du dich einschätzen? Was ist so deine?
Ich würde von mir behaupten, dass ich da, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg habe.
Ja.
Als ich angefangen habe, auch gerade im Studium, da hatte ich noch diese Idee von dem perfekten Regisseur, der quasi diktatorisch sein Set in der Hand hat und die perfekte Vision hat,
die um jeden Preis
umgesetzt werden muss.
Gab es da einen?
Man denkt als erstes natürlich, wenn man das so beschreibt, an Stanley Kubrick.
Herzog vielleicht auch.
Ja, aber Werner Herzog war mir ganz lange unsympathisch. Ist immer noch, also als Regisseur ist das mir immer noch ein bisschen, natürlich so als seine Persona.
Schon funny dude.
Ja, auf jeden Fall. Aber also trotzdem, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber dass man nur weil man denkt, man muss das Schiff, das in dem Film über den Berg gezogen wird, auch wirklich über den Berg ziehen, in Kauf nimmt, dass ein paar eingeborene Arbeitskräfte sterben bei dem Film.
Sind die wirklich gestorben oder waren die nur in Gefahr?
Nee, zwei von den eingeborenen Hilfskräften bei Fitzcarraldo sind gestorben.
Aber das ist auch, also sorry, es ist auf eine Art auch gute Promo. Also,
ja, und es ist wirklich, da wurde Stark, an der Filmhochschule auch ein, zweimal drüber diskutiert, so ist das, weil man kann das natürlich auch romantisieren und so sagen, weil Film ist Krieg und für die Vision, für Werners scheiß Vision mussten zwei Dudes, die einfach nur irgendwie einen Job haben wollten, sterben.
So, was? Scheiße, Gott. Oh Mann.
Aber also, der ist sowieso ein enormer Risikotyp, ne? Ja. Also es gibt sicherlich auch Regisseure, die deutlich vorsichtiger sind und trotzdem ihre Ergebnisse raus. Also ich meine, alle professionellen Regisseure
heutzutage. Es gibt auch sehr viele, es gibt auch unterschiedliche Wege. Zum Beispiel was anderes ist zum Beispiel so jemand wie Jackie Chan, der ja auch dafür bekannt ist oder heute nicht mehr, seit er in Hollywood ist. Aber da war es ja auch so, dass da sind ja ständig Leute, aber er selbst auch, haben sich verletzt bei den Filmen.
Der hat sich jeden Knochen im Leib gebrochen.
Ja. Ist es wirklich, also auch diesen kleinen Knochen im Ohr, ich glaube nicht, dass er jeden Knochen Ich glaube,
alles, was nicht tödlich ist, hat er sich tatsächlich gebrochen. Also es gab so eine Liste. Und es gibt auch einen Supercut auf YouTube, wo man die ganzen Outtakes sind so aus allen Filmen, die er damals gemacht hat, sind zusammengeschnitten, wo er irgendwie springt und so eine Landung verkackt oder so. Und dann auch, wie er damit auf einer Bahre weggetragen wird.
Das waren ja mal Outtakes bei Jackie Chan-Filmen. Da sind immer so kleine
Trotzdem wäre ich da bei Ivan. Also ich würde mich schon fragen, so, hey, also allein schon an jedem Fuß sind zwei Zehen und jeder Zeh besteht aus drei Knochen, eigentlich aus noch mehr, wenn die sich in den Fuß hinein fortsetzen. Hat er sich, ich weiß nicht, das traue ich nicht mal Jackie Chan zu, dass das er wirklich auch, jeden Knochen
einmal trifft. Meinst du damit große Zehen? Weil du hast gerade gesagt, an jedem Fuß sind zwei Zehen.
Also, ich meine fünf.
Stell dir vor, Jackie Chan sieht seinen Schuh aus und einfach zwei Riesenzehen. Deswegen kann er sich so gut stabilisieren.
Ja, ist wie die Turtles. Die
haben das ging so für mich so, was Chinesen sagen würden. Ich habe mir jeden Knochen einmal gewöhnt. Das ist natürlich, so
dieses wahrscheinlich hat er nicht wirklich exakt, aber der hatte sich wirklich, ich glaube, der hat über ein paar hundert Knochenbrüche.
Ja. Ja. Wobei, da ist es was, also da würde ich es zum Beispiel anders sehen, weil ich da, gut, ich kenne jetzt auch nicht alle Hintergründe und die Arbeitskultur da ist wahrscheinlich auch irgendwie fragwürdig, keine Ahnung.
Der hat ja sein
aber
Team
genau, auch was so. Genau, da habe ich das Gefühl, das ist ein Team von im Prinzip Extremsportlern, die das, die halt alle
Ja, das so hat so Jackass-Elemente auch.
Georg, ein Stückchen, das
machen wir so, genau.
Mensch.
Genau. Alles gut.
Okay. Ich lasse es jetzt einfach
so. Ach, ich wollte gar nicht.
Ihr habt ja andere Mikrofone als wir.
Achso, das haben wir auch vergessen zu
sagen. Ich habe die ganze Zeit noch zwei Open Micer, die das Mikrofon einfach so halten bei euch. Das ist so witzig. Ihr habt gar keine Mic-Disziplin.
Hallo, ich bin. Oh, sorry. Ich
mach ganz kurz noch Werbung. Georg hat auch einen Podcast, der heißt Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung.
Oh ja.
Mukku, da war ich auch mal zu Gast.
Sehr
und hört da mal rein, ist sehr, sehr gut.
Hört da mal rein. Wir sind übrigens auch zusammen mit euch beim Podfest Berlin.
Oh Gott, Alter, wir müssen viel mehr Werbung dafür machen.
Ja, gut, dass ich da bin.
Ja. Wir machen da alle Live-Shows, ne?
Also ihr richtig. Auch. Und wir sind auch direkt hintereinander.
Ja.
Super gut. Das heißt, wenn ihr euch Tickets holt für Verprügelt mit Punchlines, überlegt doch aber einfach gleich noch für die Show danach, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, auch noch Karten
holen. Genau, ich weiß, ich glaube,
ein gutes Double-Feature.
Eine Live-Show ist erstmal.
Bleibt einfach sitzen.
Ja.
Steckt euch auf der Toilette.
Die Live-Show.
Nee, bitte bestellt Karten vor. Bitte bestellt Karten vor, damit wir wieder gebucht werden.
Wir packen den Link auf jeden Fall in die Beschreibung, sowohl für uns als auch für Georg und Mathilde. Ja. Aber ich glaube, es ist auch. Wir haben keine Live-Show mehr für dieses Jahr geplant, deswegen ist das eine gute Möglichkeit, nochmal uns
live zu sehen. Das ist die letzte Podcast-Live-Show, die wir dieses Jahr machen.
Genau, das ist die erste Podcast-Live-Show von Mathilde und Georg.
Ah, oh, das nice. Das wird
mega spannend.
Ja, weil wir haben ja irgendwie so.
Unsere war die 49, das war eine Banger-Folge.
Ja.
Ja. Ja, wir wollten das eigentlich früher machen, aber da ist dann so eine Pandemie dazwischen gekommen.
Ah, stimmt, das war ja das,
Also, da konntet ihr noch ein bisschen aufeinander mehr eingrooven. Ja. Und jetzt müsstest du bei sowas deine Regie-Skills krass einsetzen, oder? Also du könntest jetzt sagen, dass die ganze Folge so ein bisschen heimlich durchplanen und dann, weiß ich nicht, an bestimmten Punkten fällt dann so ein Skylight runter oder sowas, dass da so ein bisschen Drama reinkommt.
Mhm. Meinst du jetzt in der Live-Show?
In der Live-Show, ja. Oder ein nackter Mann läuft durchs Bild oder irgendwas auch immer. Also,
Ja, ist das jetzt ein Pitch? Also ist das jetzt ein Jobangebot? Ja. Also
Georg,
wir finden jemanden in der Comedy-Szene in Berlin.
Auf jeden Fall, also ich war schon mehrfach nackt auf einer Bühne, aber ich glaube,
hast du wirklich?
So richtig nackig? Ja, voll.
Also so
so voll komplett, ohne Scheiß.
Ohne Schuhe?
Ja, das ist der wichtige Part. Also,
ja, in einer Berliner Bar. Ich muss
kurz überlegen.
Ja, die ganzen Scherben auf der Bühne.
Also so richtig ohne Schlüpper, ohne nix und das war auch okay für alle.
Ja, aber das war halt auch ein Theaterstück, das war keine Comedy-Show.
Gab es nicht so einen Comedian, der in Berlin ich weiß nicht.
Ja, es gab so einen Zwischenfall vor.
Ich höre ja nur manchmal so Geschichten aus dieser englischen Welt und manchmal.
Miles war das,
Und es klingt immer so voll.
Ja.
Auf eine Art auch, also verrückt. Also ich will den Leuten.
Ja, der hat wohl eine Nummer, ich habe es ja auch nur erzählt bekommen, wo der Gag ist, dass er irgendwie so seinen Pimmel rausholt und dem eine Brille aufsetzt und dann mit dem redet oder sowas. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass
The Guardian fürs Edinburgh Fringe 4 Sterne.
Ist das gut?
4 von 5. Ich glaube, es waren 3 Sterne. Ich weiß nicht mehr genau. Aber es war, ja. Er hat eine gute Rezension im Fringe gekriegt und da hat er das auch gespielt.
Ja. Aber ich glaube, da war er nur, ich glaube, er war nur der Support von jemand Größerem.
Ach so, okay.
Oder? Ja. Oh, aber trotzdem, wurde, es wurde positiv erwähnt, glaube ich.
Bis er nackt war.
Ja,
ja, Comedy-Reviews sind eh seltsam, finde ich.
Also, der Punkt ist, ich kann mir auch vorstellen, dass das lustig ist, aber ja, so weißt du, so, es gibt für alles eine Zeit
aber
und einen Ort und irgendein Comedy-Open-Mic, wo jetzt niemand damit rechnet.
Ja. Du warst auf jeden Fall im Rahmen des Theaterstücks, das war nicht spontan, sondern das war so geplant.
Nee, das war so geplant. Ja, also ja. Die Regisseurin hat gesagt, ja, und dann hängst du da so als irgendwie Subkunde im Bordell da in diesem Fenster. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sollte ich doch eigentlich nackt sein. Und dann hat sie gesagt, ja.
Wirklich, du hättest nicht einfach eine Unterhose dastehen können oder so?
Ich hätte das gekonnt, aber ich habe mir gedacht, das ist doch cooler, wenn ich nackt bin.
Und wie war das?
Also, die Selbstsicherheit, hätte ich
niemals. Ich wollte gerade sagen, das ist so heftig für Confidence.
Und er will sich eigentlich sonst immer ausziehen, Saunas und so weiter. Aber
ja, aber nicht im Showrahmen. Ich will einfach nur mit Jonas in die Sauna und Jonas möchte einfach nicht.
Also, nee, ich gehe gerne in die Sauna, nur nicht mit dir.
Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mal freiwillig in eine Sauna mitgegangen bin, weil da wäre es mir unangenehm gewesen, weil ich ja schon auch, sagen wir mal, jetzt nicht den konventionell athletischsten Körper habe.
Ja. Also nein, ich weiß nicht, was du meinst, aber ja.
Aber so auf der Bühne und vor der Kamera war das für mich immer so ein Ding, so, naja, ich benutze diesen Körper halt als künstlerisches Mittel.
Ja.
Und dann ist mir auch egal, ob der jetzt das irgendwie.
Das ist quasi ein Kontext, der geschaffen
exakt
wird.
Ja. So. Und dann ist es sogar auch eher, eine Kollegin von mir hat das mal beschrieben, ja, es ist so ein bisschen so, dass den Leuten zumuten. So nach dem Motto, also natürlich auch in einem Kontext, wo es okay ist, aber. Ja. Genau das. Also da war es dann so, ja, ich weiß und ich bin selber auch mit dem Körper unzufrieden, aber hier, guckt mal, hier ist er.
Ja. Ja.
Was sehr interessant war bei diesem Stück ist, das war auch so, wir haben Sid und Nancy, also die Geschichte von Sid Vicious und seiner Partnerin, gespielt und das war auch in so einem Club.
Punkrock-Band, nur für die Leute, die
also,
das
nicht kennen. Ja, sorry, ich wusste es gerade nicht.
Pistols. Sex Pistols. Ja. Ist so
hast du mich schon mal gehört? Sex Pistols ist Anarchy in the UK. Da gibt es ganz bei H&M T-Shirts und so. Also es ist ganz bizarr geworden.
Naja, sie waren auch, das wissen, also wir springen sehr viel, aber ich glaube, das gehört dazu, die Sex Pistols.
Das ist, was wir hier tun.
Waren auch eine gecastete Band, die eigentlich Werbung für einen Shop, der Sex hieß, machen sollte.
Ja.
Also so hier von
die
wegen,
konnten zufällig Punk Musik dann, so. Dann einfach? Oder?
Ja, die konnten auch nicht Musik.
Nee. Das ist ja Punkrock. Aber Punk war ja immer bekannt dafür, dass der Joke über Punkrock in der Musikerbereich ist ja immer, die können nur 3 Akkorde.
Ja.
Und die nicht mal besonders gut.
Genau.
Aber die verkaufen es gut anscheinend.
Ja, naja, und Sid Vicious konnte wirklich, der konnte noch nicht mal Bass spielen. Die haben auch für die haben Sid Vicious irgendwie, die haben den alten Bassist rausgeschmissen, glaube ich, ungefähr sowas in der Art. Und haben Sid Vicious in die Band geholt, einfach weil er so ein krasser, durcher Typ war und die das lustig fanden. Mhm. Dann haben sie ein Album aufgenommen. Dafür haben sie den alten Bassist noch mal geholt. Der durfte dann noch mal das Album einspielen. Und dann haben sie ihn wieder rausgeschmissen und sind mit Sid Vicious auf Tour gegangen. Ja,
das
also
ist ja so absurd.
Ja.
Eigentlich sind die ersten Milli Vanilli.
Ja.
Das war.
Aber wie kann man denn ohne Skill weiterkommen?
Hast du schon mal Sat.1 Comedy geguckt?
Als ich das zu Ende gesprochen habe, ich so, wait a moment. Georg, eine Frage noch zur Regie, weil ich das so spannend fand.
Ich will aber noch gleich meine Nacktgeschichte.
Auf jeden Fall. Ja. Obwohl, mach doch erstmal die Nacktgeschichte,
weil wir gerade drin waren. Erstmal. Nee, wie gesagt, dieses Stück war halt auch so modern inszeniert, dass wir haben das in einem Club gespielt und das Publikum ist so quasi Szene für Szene durch den Club gewandert. Also jede Szene hat irgendwo anders gespielt. Und für diese Szene, wo ich einer von Nancy's Kunden im Bordell war, war eigentlich das Publikum im Hof. Also die eigentliche Szene spielte auch im Hof und dann war da so ein Fenster offen und ich hing halt so in dem Fenster drin und wurde da ausgepeitscht. Und eigentlich war es ja doch so gedacht.
Warte mal, in dem Fenster, du hast dich am Fenster, warst du so. Hast du dich so runtergehalten? Nee, warte mal.
Nee, also ich stand quasi auf dem Fenster.
Ah, okay.
Arme rechts und links und ging da so, als wäre ich da gefesselt. Ne?
Okay,
ich verstehe. Und es war halt so gedacht, dass die Leute draußen stehen und mich halt quasi nur von hinten sehen. Aber meistens war es so voll, dass auch Leute drin geblieben sind. Es war nicht so schlimm. So, aber es gab eine Show.
Ist da so ein Typ neben dir und hat ein Cornetto gegessen oder so?
Nee, aber in einer Show stand wirklich eine Frau. Ja. Nee, ich stand dann drin. Ich stand auf dem Fensterbrett. Mhm. Das heißt, mein Schritt war sozusagen auf ihrer Augenhöhe und die stand auch wirklich diese komplette Szene, die eigentlich, der Fokus von dieser Szene war irgendwo anders, die stand diese komplette Szene so 30 Zentimeter von meinem Schwanz entfernt und hat da einfach so drauf gestarrt.
Wow.
Und kam danach auch noch zu mir und meinte so, das eine Mal war es ja von drinnen interessanter als von draußen, ne? Und ich auch nur so, ja gut, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, hast du danach interessante Angebote bekommen von den Leuten, die da waren? Gab es da gelegentlich so Weirdos?
Weil das ist nee, ich habe mich also natürlich im Nachhinein gefragt, ob das von ihr ein Angebot war, aber dafür war es dann, also auch dafür, dass ich halt wirklich überhaupt kein Problem damit habe, irgendwie nackt auf der Bühne zu sein und meinen Körper auch irgendwie
also du bist gar nicht
auch absurd zu präsentieren.
Also es hat sich kein Date ergeben aus der Situation.
Nee, wie gesagt, vielleicht war das ihr Ziel, aber da war ich dann doch, es war mir dann doch ein wenig unangenehm in diesem Moment.
Ja, das ist aber, ist es verrückt, ne? Dass man so eine Trennung in seinem Kopf machen kann zwischen der Bühnenpersona und seinem echten Leben.
Ja, weil das ist bei Comedians immer ein bisschen schwierig, weil man ist ja schon irgendwie man selbst. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Also, ja, aber ja, muss man nicht sein. Das ist eine Entscheidung. Also du kannst ja auch Kurt Krömer-Style einen ganz anderen Charakter spielen. Mhm.
Aber oder, selbst Kurt Krömer ist, finde ich, noch näher dran als jetzt zum Beispiel so ein die Atze Schröder oder so. Das ist ja nochmal.
Ja, aber es ist ein Charakter trotzdem. Also er hat den schon erfunden.
Ja, es ist ja sozusagen, denke ich, eine weiche Grenze. Zum Beispiel jemand wie Anthony Jeselnik, würde ich sagen. Ja. Der ist ja auch wahrscheinlich näher an seiner Privatperson einfach oberflächlich als jetzt Kurt Krömer, aber trotzdem ist er auch das, was er auf der Bühne ist, dieser super konfidente, auch super asoziale Typ, trotzdem eine Persona.
Er spielt schon Soziopathen auf der Bühne.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube,
er ist privat keiner.
Nee, überhaupt. Also ich glaube, er ist privat sehr viel netter, als er auf der Bühne ist. Das ist halt der Joke bei ihm so ein bisschen.
Sehr spannend, weil ich finde, Stand-Up lebt von Authentizität und ich finde, man muss schon irgendwie also egal, ob sich selbst oder eine Persona authentisch rüberbringen. Und ich finde, es ist einfacher, sich selbst rüberzubringen, als eine Persönlichkeit, die man erfunden hat. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, gerade auch kein Comedian der neuen Garde, würde ich sagen, der jetzt spielt meiner Meinung nach einen Charakter.
Aber das, was die meisten Leute, also ich weiß gar nicht, ob das, also ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt, weil ich glaube, das Interessante ist ja, wenn du so eine Maske hast, also so einen anderen Charakter, kannst du da manchmal sehr viel freier sein, als wenn du als Ivan auf die Bühne gehst. Wenn du als Ivan auf die Bühne gehst und auch wirklich echte Sachen aus deinem Leben erzählst und auch authentische Sachen preisgibst, ja, wie gerne willst du dann über was reden, was sozusagen wirklich tief sitzend ist? Aber wenn du als ein Charakter auf die Bühne gehst, könntest du vielleicht Sachen sagen, die in deinem echten Leben stattfinden, aber dann hast du so eine Schutzebene.
Interessant.
Und könntest sehr, sehr ehrliche Sachen aus deinem Leben preisgeben und am Ende hast du immer noch diesen Schutz, dass du sagst, nee, das ist ein Charakter oder ich sag nicht, was war es und was nicht.
Interessante Frage, weil ich auch und insbesondere auch, als ich angefangen habe, Comedy zu machen, war das für mich auch ganz wichtig, so dieses, aber Stand-Up. Also klar, es gibt andere Comedy-Genres, die funktionieren nach anderen Regeln, aber Stand-Up muss authentisch sein. Ich glaube, es ist aber auch eher einfach, ich will es jetzt nicht einen Trend nennen, aber das ist so das, was jetzt gerade halt modern ist im Stand-Up.
Ja.
Aber auch da muss man ja sagen, es auch dieses, ich nenne es jetzt mal authentisches, in Anführungsstrichen Stand-Up, was wir heute machen, bewegt sich ja auch irgendwie auf diesem Gradient zwischen komplette Kunstfigur und komplett echt.
Ja.
Weil ich behaupte jetzt einfach mal, oder erstmal spreche ich für mich, auch wenn ich jetzt wirklich mein ziemlich confessional Stand-Up mache, wo ich auch über sehr persönliche Sachen rede, trotzdem ist der Georg, der auf der Bühne steht, immer noch eine andere Version von mir. Ist
auf jeden Fall.
Was er sich verdichtete, übertriebene.
Das musst du ja auch um die Jokes, es verlangen ja Jokes, dass man die vielleicht manchmal übertreibt.
Manche Sachen sind auch immer noch frei erfunden dann in solchen Sachen. Ne? Also
bei mir nicht.
Also kleine Elemente davon.
Nee. Also ich treffe jede Woche die gleiche anstrengende Frau in der U-Bahn.
Ja,
also, also jede Woche ist es wirklich letzte Woche passiert.
Spannend. Also ich finde, aber bei Podcasts sollte man, da kenne ich, außer man bewusst, es spielt ein Pen and Paper Abenteuer, finde ich, dass man.
Aber guck mal, auch da offenbart, glaube ich, das Spielen eine Menge über uns, ohne dass wir es merken.
Ja, ja. Also, aber ich versuche schon, Gummo zu spielen. Ich weiß,
Hat erstaunlich viele Eigenschaften von dir.
Ja.
Faruk hat sehr viele Eigenschaften von Falk, die natürlich auch manchmal krass überzeichnet sind und so, aber da ja auch irgendwie eine Wahrheit aussprechen. Ja.
Und da vielleicht der Bogen zu meiner Frage. Du als jemand, der so ein Auge für Regie hat, was würdest du Gummo an Feedback geben?
Oh.
Also so Gummo quasi, jetzt,
quasi
also oder mir
den
als jemand, der
Gummo
spielt.
Also ich würde dir empfehlen, die Regeln zu lernen. Ich glaube, ich spiele das Spiel seit 6 Monaten und kann die Regeln besser als du.
Ja, das stimmt. Manchmal bin ich da schludrig.
Was würde ich dir empfehlen?
Aber er hat auch die Bücher nicht, muss man fairerweise sagen.
Ja. Okay.
Obwohl, die gibt's.
Es war auch jetzt wirklich, das war jetzt ein Burn, das war nicht.
Nee, aber manchmal ärgere ich mich auch, dass ich da zweimal nachfragen muss.
sich Gumo als Feedback geben? Also du meinst jetzt wirklich Gumo in Bezug auf Schauspiel und nicht auf Pen and Paper?
Einfach genau, was wir, also wo er, weil ich habe mir am Anfang irgendwie Ziele gesetzt, wo Gumo irgendwie hin möchte. Er möchte ja zeigen, dass Barbaren nicht nur töten. Und dann habe ich Jerry umgebracht und das verfolgt mich in jeder Comment-Section.
Und da würde ich jetzt aber sagen, wenn man da jetzt mal das wirklich von der schauspielerischen Seite betrachtet, dann kann das ja auch gerade interessant sein. Es ist ja, jede narrative Dramaturgie lebt ja von Konflikten. Mhm. Also eigentlich würde ich sagen, es ist halt gerade interessant, aber das ist ja vielleicht dieses Jerry-Umbringen, das kann ja ein Ausdruck sein des inneren Konfliktes auch in Gumu. Mhm. Er möchte ein leuchtendes Beispiel für die Barbaren sein.
Ja.
Und dann passiert ihm sowas. Es ist ja auch Jerry. Natürlich hat er zu krass reagiert, aber ich meine, es war jetzt auch eine Situation, wo man schon vielleicht so ein bisschen verstehen kann, dass es außer Kontrolle geraten ist. Mhm. Ja.
Aber dann gab es ja noch die Folterproblematik.
Boah, die hat wirklich Spaß
gemacht. Welche Folterproblematik?
Ich glaube, die sagelste war von mir mit dem Münzenschlucken, glaube ich.
Ja.
Das hat uns alle überrascht.
Ja.
Aber siehst du, das ist, was ich meine. Da kommen Sachen von dir raus, die keiner erwartet. Ja. Und andersrum halt bei Falk auch und bei mir auch in Charakteren, die ich spiele, glaube ich, kommen auch Sachen raus.
Das ist ja auch, um mal jetzt von der Schauspielseite ein bisschen zu nerden.
Weil ich habe noch nie so geschauspielt. Das ist meine erste Erfahrung in dem Sinne, irgendwas zu spielen. Auch wenn der jetzt Charakter zum Glück nah an dir ist.
Das ist eine Improv.
Ja. Genau. Und auch dieses Charakter nah an mir, ich würde auch sagen, also es gibt verschiedene Schauspielphilosophien, aber diejenige, der ich eher anhänge, ist auch, dass du eigentlich letzten Endes, egal welchen Charakter du spielst, dass du den in dir irgendwie finden musst.
Mhm.
Oder ich meine, es ist jetzt vielleicht, wenn man jetzt irgendwie einen Psychopathen spielt, der gerne Leuten die Zunge rausschneidet und darauf ejakuliert, dann ist es vielleicht, dann muss man da schon sehr viel Arbeit leisten, um da irgendwie den Anschluss zu finden. Aber das Bild, das ich gerne mag, ist, es ist nicht so, da oben ist die Rolle und ich schwinge mich zu ihr hoch, sondern die Rolle ist da oben und ich ziehe sie zu mir runter.
Mhm.
Also auch wenn ich jetzt von mir aus Hitler spielen müsste, dann ist es halt die Herausforderung, den kleinen Hitler in mir zu finden und den in kontrolliertem Umfang dann auch mal rauszulassen.
Ich glaube aber, das ist auch manchmal gar nicht, also gerade solche Beispiele, so Psychopathen und so weiter, ich glaube, da muss man einfach, also die haben ja eine interne Logik.
Mhm.
Also ein Psychopath ist nicht jemand, der da sitzt und denkt, ich bin böse, ergo tue ich böse Dinge. Sondern in ihrem Kopf denken sie, was auch immer, Prostitution ist Sünde und deswegen bringe ich Prostituierte um. Also sie finden Rationalisierung für ihr Verhalten.
Absolut. Und sie denken ja auch, also zu Psychopathie gehört ja eine ganz stark narzisstische Komponente meistens auch. Also diese Idee, die Regeln, die für andere Leute gelten, gelten für mich nicht.
Ja.
Mhm. Und solche Momente, in denen man mal kurz dieses Gefühl hat, kennt, glaube ich, jeder.
Mhm.
Dass du so denkst, ja, hier, das und das.
Das ist wahnsinnig menschlich.
Sich an einer roten Ampel halten, so, ja gut, aber ich meine, ich weiß doch, was ich tue. Und so kannst du dann halt in deiner, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Erfahrung suchen und solche Momente verstärken. Ich würde dir auch zustimmen, zumindest meine Erfahrung ist zum Beispiel, es ist, irgendwelche extremen Rollen zu spielen, wie Psychopathen oder so, ist, wenn man einmal irgendwie den Zugang gefunden hat, viel einfacher als zum Beispiel authentische oder realistische Sachen zu spielen oder alltägliche Sachen zu spielen, die ich an mir selber vielleicht nicht mag. Mhm. Also das ist viel, was ist ein Beispiel? Ich muss jetzt überlegen, was Sachen sind, die ich an mir gerne nicht gerne zeige. Das macht die Sache natürlich schon schwierig. zum Beispiel, jemanden zu spielen, der seine Wut überhaupt nicht unter Kontrolle hat.
Mhm.
Ich habe total viel aufgestaute Wut in mir, deswegen kann ich Wut gut spielen.
Mhm.
Aber jetzt jemand, der komplett ausrastet und das einfach rauslässt, das ist was mir so unangenehm ist.
Mhm.
Wobei du das auf der Bühne ja kannst. Ich habe dich ja, also schon beim Stand-up hattest du ja manchmal oder oft so diesen Style, dass du so gerantet hast und sehr laut geworden bist und sehr so explosiv warst.
Ja, das ist
richtig,
aber es ist halt immer noch eine kontrollierte, es ist immer noch eine kontrollierte Wut, in der ich was formuliere, aber jemand, der einfach mal ausrastet und Sachen durch die Gegend schmeißt oder sowas.
Interessant.
Das war jetzt auch das erste Beispiel. Oder bestimmte Arten, sagen wir es mal so, es gibt bestimmte Arten von Verletzlichkeit, die ich sehr gut spielen kann. Es gibt andere Arten von Verletzlichkeit, die ich nicht, oder die viel mehr Überwindung kosten, weil es eben vielleicht Sachen sind, die ich an mir selber nicht mag.
Ja.
Und so, jetzt habe ich sehr viel
geredet, aber du wolltest noch Feedback zu Gumu. Das kann ja und muss ja nicht unbedingt heißen, dass du es nicht an dir magst, sondern dass du Angst hast, das preiszugeben, weil es dich verwundbar
korrekt
macht. Exakt. Also es ist einfach Angst davor, wirklich eine große Zielfläche aufzubauen, wo jemand dann einfach so beiläufig mal ein Messer reinwerfen kann.
Weil ich sehe dann immer Faruk oder Falk neben mir und ich finde, Falk ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Also ich weiß nicht, du hast öfters, glaube ich, schon bei Falk Regie geführt.
Ja.
Und ich finde, der kann das einfach richtig gut und ist auch sofort da.
Falk
und
ist auf jeden Fall da, so ein guter Performer. Also ich sag mal, ich glaube, das ist auch, da würde, ich meine, er ist ja nicht da, er kann sich nicht wehren. Nee, ich glaube, er würde mir selber zwischen, natürlich merkt man schon den Unterschied, ob man mit einem Comedian arbeitet, der ein guter Performer ist oder mit jemandem, der jetzt wirklich Schauspielerfahrung hat. Aber ja, klar, Falk ist ein guter Rollenspieler.
Ich sehe dann quasi so Faruk und fühle mich dann manchmal so ein bisschen schlecht, weil ich mir denke, Mensch, ich muss doch irgendwie auch jetzt was geben. Und dann versuche ich was zu geben. Und vielleicht ist es gut, dass ich jemanden habe, der ein bisschen, das ist ja wie so ein 100-Meter-Lauf zu rennen mit viel, viel schnelleren Menschen. Und dann rennt man auch plötzlich ein bisschen schneller, weil man versucht, sich da quasi auch mit ans Ziel zu kommen. Aber ich habe immer das Gefühl, Faruk ist immer sowas, was Schauspiel und Impro angeht, auf einem anderen Level, ja.
Ja, natürlich ist das auch was, wo Erfahrung was ausmacht. Aber bei allem, insbesondere bei Impro und auch bei gutem Schauspiel, eine ganz wichtige Sache ist halt auch Entspannung. Und also eigentlich in dem Moment, wo du dein eigenes Spiel bewertest, hast du schon verloren. Und das geht übrigens dann, wenn du denkst, oh, ich spiele gerade scheiße. Das gilt aber auch dann, wenn du denkst, oh, ich bin gerade voll gut. Ja. Also in dem Moment, wo du dich von außen beobachtest und denkst, das habe ich gerade gut gespielt. Das, da muss man übrigens auch als Regisseur super krass aufpassen. Natürlich ist es wichtig, positives Feedback zu geben.
Ja.
Aber hier ist es jetzt so, falls ihr zuhört, falls ihr irgendwie dabei seid, Regie zu erlernen, was die meisten SchauspielerInnen komplett kaputt fickt, ist, wenn du sagst, das war gerade gut, mach's genau so noch mal.
Interessant, ja.
Dann hängst, weil dann hängst du nur noch im Kopf und denkst, was genau habe ich gerade gut gemacht? Mhm. Ich probiere es jetzt genau so zu machen und es wird halt einfach nie noch mal genau so.
Aber was sagst du denn dann? Du sagst dann einfach so, ja, ganz gut. Oder wie?
Also nee, ich sag, abgemildert. Es war super. Das hängt davon ab. Häufig sage ich wirklich nur sowas wie super, bleib in der Richtung, such dir sowas Ähnliches. Die hohe Kunst ist, das gelingt aber nicht immer, ist auf einer eher so prozessorientierten, innerlichen Ebene zu benennen. So, also sowas zu sagen, nicht so zu sagen wie, oh, du warst gerade richtig traurig, mach das mal genauso nochmal, sondern so, dass man eher die Handlung benennt. So, ich hatte gerade das Gefühl, du versuchst wirklich bei deinem Partner Mitleid zu erregen. Das war gut.
Okay.
Gibt's Leute, wo du gemerkt hast, die nehmen gar kein Feedback an, weil das muss ja voll anstrengend sein, wo du denkst, da kannst du, redest du gegen eine.
Natürlich.
Ja. Das ist immer ein geiler Comedy-Sketch, den gab es schon in hunderten Formen, habe ich das Gefühl. Oder die eine Person, die es nicht schafft, irgendwie Regieanweisungen anzunehmen.
Was aber auch ein sehr schöner Comedy-Sketch ist, es gibt von The Whitest Kids You Know den Sketch Happier and With Your Mouth Open. Das ist auch ein sehr schöner Sketch und das sieht man nicht so oft über richtig schlechte Regieanweisungen.
Ja?
Ja.
Muss ich also, mir, den jetzt nicht komplett spoilen.
Muss ich auch noch nachholen. Das,
Whitest Kids You Know jetzt, hat sehr geile Sketch auf jeden Fall.
Ja, da ist halt mir wirklich, paar gezeigt, aber ich muss die ganzen Sachen
eingehen. Da ist halt ein Regisseur und dessen einzige Anweisung ist die ganze Zeit, mach's mal glücklicher und mit dem Mund richtig weit offen. Und das ist halt, wenn du, und vor allem noch so, wie ich das sogar von beiden Seiten kennst, als Schauspieler und als Regisseur, das ist halt der Inbegriff von schlechter Regie, dass der hat irgendwas in seinem Kopf.
Ja. Ja.
Das ist das, was ich am Anfang mal erwähnt habe, diese Idee von dem Regisseur, der die große Vision hat und dahin führt. Der hat irgendein Bild in seinem Kopf und besteht einfach darauf, dass die Szene so gemacht werden muss. Also das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die ich echt unbedingt erst lernen musste. Das war eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe beim Regieführen, sich ein bisschen zu verabschieden von dem großen Plan, den man im Kopf hat, sondern einfach mal zu sehen, okay, was passiert jetzt gerade? Weil das, was ich mir vor 3 Tagen am Schreibtisch ausgedacht habe, das ist schön und gut.
Ja.
Aber jetzt bin ich an einem echten Set mit echten Menschen, mit echten Kameras, mit echtem Licht, mit echten, was weiß ich, Wetter, Termin, Stress, sonstigen Gegebenheiten, die ich nicht vorhersehen konnte. Und dann einfach zu sehen, nee, okay, was ist jetzt da und was kann ich jetzt daraus machen?
Spannend. Also ich fasse nochmal zusammen, für mich, das war jetzt sehr, sehr viel Input. Und auch
sau viel,
also ich glaube, ich habe
deine eigentliche Frage habe ich gar nicht beantwortet.
Aber so ein bisschen für mich so ein bisschen jetzt auch, paar Parallelen kann ich ziehen.
Ich jetzt natürlich schon Hemmungen habe hier einfach, obwohl du danach gefragt hast, jetzt einfach so dein Spiel zu bewerten.
Nee, ich finde es immer spannend als Außenstehender. Also ich kriege sehr schönes Feedback von meinen Freunden, die hören da sehr auch
alle rein. Ja, aber die sind ja auch mega lieb.
Die
sind
auch mega,
ich habe die noch nie was Böses über irgendjemanden sagen
hören. Ja, aber die sind schon, manchmal waren die so, Mensch, jetzt kommen wir irgendwie nicht weiter hier im Abenteuer. Also da gab es schon so Kritik. Aber was
ich das habe ich Jonas auch neulich gesagt, dass das Pacing ist manchmal ein bisschen.
Das Game Master, die Game Master Folge, da halte ich mich komplett raus, das ist euer Ding.
Ja, genau,
das
darüber können wir dann nochmal ein
bisschen. Das können wir jetzt schon teasen. Das sind ja
auch praktische Gründe.
Ja, das können wir jetzt auch schon, glaube ich, nochmal teasen. Also, ihr beide seid großartige Game Master und da war Bedarf auch von der Community da, auch mal so hinter die Kulissen des Game Masters sein zu blicken.
Ja.
Und ihr wollt euch mal zusammensetzen. Was ist da genau euer Plan? Genau, was
ich glaube, ursprünglich habe ich mal vorgeschlagen, dass ich Jonas so ein bisschen interviewe, weil ich da noch ganz, ganz neuer Game Master war.
Ja.
Und inzwischen.
Du bist quasi durch VMD erst zum Game Master gekommen oder konntest du schon vorher?
Nee, ich bin, ich habe mich schon vorher dafür interessiert, aber VMD war das, was mir den letzten Push gegeben hat, damit mal loszulegen.
Ja.
Und jetzt habe ich drei halbwegs regelmäßige Gruppen und
drei?
Also zwei regelmäßige, eine
so. Spielst du währenddessen auch noch Switch, wenn die so spielen?
Ja, dafür ist der Game Master Screen da.
Ja, genau.
Was glaubst du? Denkst du, ich lese tatsächlich in einem Buch irgendwas?
Das ist auch immer, wenn wir sagen, oh, ich muss mal kurz was nachschauen.
Ja,
genau.
Das heißt, eigentlich ist Regie anstrengend. Eigentlich ist Regie für Game Master eigentlich schon voll die gute Co.
Also ich glaube wirklich, dass ich, ohne da jetzt, genau, wir wollen uns ja für die Patreon-Folge was aufheben, aber dass dadurch, dass ich sowohl als eben, dass ich Erfahrung als Regisseur, Schauspieler und Autor hatte. Ja. Das ist natürlich schon eigentlich genau die Kombi,
krass,
die Game Mastern begünstigt. Und es ist halt auch so, ich kriege halt auch von meinen Freunden sehr viel gutes Feedback.
Ja.
Also die sagen alle, ich bin ein super Game Master.
Ja. 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 Sehr gut. Sehr gut.
Wir haben ja auch in unserem Podcast drei D&D-Folgen aufgenommen, mal im Sommer als Special.
Ja.
Das finde ich zum Beispiel super schwer. Ich meine, wir kennen das alle, wenn man sich zum ersten Mal auf Tonband hört, wenn man sich zum ersten Mal vor der Kamera sieht oder so.
Ja.
Als ich mich zum ersten Mal habe Game Mastern hören, also ich kann diese drei Folgen nicht hören.
Ja.
Ohne Scheiß.
So krass, ja.
Interessant. Also ich habe die gehört, ich fand die eigentlich ganz gut. Ich habe nur, ich kann mir nur vorstellen, was du meinst, weil ich merke halt jedes Mal bei VMD, wenn ich irgendwo stocke, wenn ich mich verspreche, wenn ich was sage und merke, drei Minuten später widerspreche ich mir selber, zucke ich jedes Mal zusammen. Also ich höre mir das schon an, weil ich auch wissen will, wie das Gesamtprodukt sich dann am Ende anhört. Ich meine, ich schneide ja eh die Soundspur und so, aber.
Ja, das habe ich natürlich auch gemacht bei den Folgen, aber es war halt wirklich, es war so viel schwerer als bei einer normalen Podcast.
Ja. Ich weiß noch, wo Jonas meinte, du warst ja quasi deine Gruppe von früher, also mit und der Game Master, also meinte er so, das ist richtig Arbeit, das ist, du musst planen, also ich bin da auch jedes Mal überrascht, wie viel quasi Background. Ich stell mir voll frustrierend vor, wenn man da was plant und man die Leute übersehen das einfach. Also weißt du, was ich meine?
Das ist, das ist halt das Problem jetzt. Also der Anfang von dem Abend, das ist eigentlich gut für die Folge, ne?
Nee, gut,
dann teasen wir das nochmal. Aber ich kann einfach nur mal dazu sagen, so, es ist relativ viel Improv-Arbeit von meiner Seite auch darin, weil ich immer nicht weiß, was ihr tun werdet.
Und wir machen so eine Scheiße.
Ich habe mir so ein bisschen Cast überlegt und so ein bisschen die Stadt überlegt und so weiter. Aber ganz viel muss ich mir auch einfach gelinde gesagt aus dem Arsch ziehen. Im Moment.
Ja. Sehr gut.
Das macht's ja auch fun für mich dann.
Absolut. Und das gehört, da hat hier, wie heißt der, Brandon irgendwas von Dimension 20, der DM, der hat mal da was sehr Schönes dazu gesagt. Genau, würde auch besser in die, aber ist doch scheißegal, wir haben noch genug Content für die Game Master-Folge.
Ja.
Der hat mal gemeint, dass ihn auch dann mal so ein Spieler wohl so häufiger mal gefragt hat, hey, das und das, was da passiert ist, hattest du das eigentlich geplant, diese Figur, oder hast du dir die spontan ausgedacht? Und wo seine Antwort ist so, du, das ist egal, weil ich denke mir die ganze Welt aus und das, was ich mir heute am Spieltisch ausdenke, ist genauso real in dieser Welt, wie das, was ich mir vor drei Wochen in Unterwäsche irgendwie am Schreibtisch ausgedacht habe.
Das ist ein echt guter Punkt.
Ja.
Ich habe nur leider das Problem und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass wenn ich ein bisschen Zeit zum Durchatmen habe, dass ich die Folgen der zweiten Staffel wieder von Anfang höre und mir Notizen mache, weil ich habe halt. Also gut, die ersten paar waren ziemlich durchgeplant, weil es ein bisschen stringenter war. Es ging halt darum, diese Straße lang zu fahren. Da konnte man ein bisschen besser abschätzen, was passieren würde. Aber seit ihr dann in der Stadt sind, sind so viele Kleinigkeiten passiert, dass ich anfange, den Überblick zu verlieren. Also das fällt mir dann manchmal beim Hören der Folge auf, dass ich so denke, hattest du da nicht was ganz anderes gesagt vor so fünf Folgen oder sowas? Oder was?
Okay, ich glaube, ich mach mal jetzt einen Cut, weil ich glaube, jetzt sind die Leute geteased für
die Game Master. Hört euch mal VMD auch an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Regie-Move.
Ja?
Das war jetzt so ein richtig klassischer Regie-Move.
Ich entwickle mich weiter.
Du hast gesehen, was wir beide gemacht haben.
Ja.
Ja. Du hast schon, du hast einfach jetzt im richtigen Moment gedacht, einfach angriffen und auch einfach nur so ein freundliches Feedback gegeben.
Nicht nur das, ich habe
auch noch. Weil jetzt gleich hätten wir zu viel preisgegeben. Du, ne? Obwohl wir es noch nicht mal
wussten, oder habe ich einfach alles geplant? Ja. Findet es heraus in der Patreon-Folge.
Und nicht nur, ich habe nicht nur einen guten Cut, sondern ich habe auch ein bisschen Input. Ich habe neulich ein, weil wir gerade bei meinen Freunden waren, die auch uns supporten, vielen Dank, Jule, Robert, Sophie. ich habe, die haben ein, ein Labrador namens Hinata.
Ja.
Und,
also von, jetzt von Naruto?
Nicht in Game. Genau, also die sind große.
Nee, die haben privat im wirklichen Leben haben die
einen Labrador. Die haben einen Labrador.
Genau, ich dachte, du hättest den. Ich habe ihn nicht, aber ich bin oft da und ich liebe diesen Hund. Es ist einfach nur pure Liebe. Ja. Sie hat Bock auf mich, ich habe Bock auf sie. Und ich finde es immer, bist du ein Katzenmensch oder mehr der Hundemensch, Georg?
Also weder noch, aber eher Hunde.
Eher Hunde, weil ich finde es komplett absurd, dass Leute die beiden Arten von Tiere auf die gleiche Position packen.
Nee, überhaupt nicht. Da habe ich auch einen guten Rant davon.
Ja.
Nee, also genau, ich finde es, also ich,
wenn du mich jetzt fragst,
komm, hier so, mein Katzen-Ding. Ja. Ich bin generell jetzt nicht so der Haustier-Typ.
Ja.
Also so Haustiere für erwachsene Leute. Ich kann es verstehen, wenn man einsam ist und sowas, aber so.
Ja. Ich glaube, besonders in der Lockdown-Zeit haben sich viele Hunde gekauft und sind jetzt wieder die am
Verschärfen. Aber das ist der Punkt,
richtig traurig. Fucking
Hund kann ich verstehen.
Ja.
Das hat eine Freundin von mir, die jetzt einen Hund hat, die hat auch
gesagt,
guck mal, ist doch cool, du kannst was kaufen und das liebt dich bedingungslos.
Ja.
So. Das kann ich verstehen, aber sich was zu kaufen, das einen dann nur noch wie Scheiße behandelt,
für
den Rest der Beziehung.
Ja.
So, sorry. Und ich habe irgendwann mal,
aber
ich noch,
Georg, das ist, weil die so intelligent und,
unabhängig
sind. Genau, nicht weil sie Psychopathen sind,
verfickte Soziopathen. Und ich habe ich hab darüber mal gerantet bei einer Kollegin und die hat dann gemeint, Georg, sowas kann nur jemand sagen, der noch nie mit einer Katze zusammengelebt hat. Wenn man eine Katze wirklich kennt, dann merkt man, dass sie einen auf ihre eigene Art ganz besonders lieben.
Bullshit.
Und nicht nur so, Alter, das klingt wie wenn du in einer toxischen Beziehung gefangen bist.
Das ist richtig Stockholm-Syndrom.
Das stimmt. Ja, und genau, das ist, man hat sich dann gewöhnt, das ist das Schlimme dran, man setzt ein Muster für die nächsten Generationen von Katzen. Verstehst du, was ich meine? Also weil man hat sich dann gewöhnt,
dass das Katzen verhalten sich grundsätzlich nur deswegen so, weil ihre Eltern sich auch so verhalten haben.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das so vererbt
und
wird.
Und sie nie korrigiert wurden.
Und du meinst, wenn die ganze Menschheit sich mal drauf einigen würde, die nächsten 20 Jahre Katzen mal Grenzen zu setzen,
dann wären die auch die. Und es hat schon in Ägypten angefangen, da haben die schon so zu sehr auf dem hohen Podest gesetzt. Weißt du, was ich meine? Da waren die schon drauf. Da hat es angefangen. Und das, jetzt
haben einfach
jetzt,
mal sagen, Minka, Mumu oder wie du heißt, du wirst jetzt nicht im gleichen Grab wie der König bestattet.
Du wirst
in Küchenrolle eingewickelt und irgendwo im Sand verscharrt, wie jedes andere Haustier.
Wirklich. Aber da wäre das Gemauen zu groß gewesen, ne?
Ja.
Also das geht auch nicht.
Und deswegen liebe ich diesen Hund, weil es ist einfach pure Liebe. Ich fühle, also es ist einfach nur pure Liebe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei meinen Freunden bin und Zeit mit verbringe. Und wir waren spazieren in Jule und Robert wohnen in Pankow.
Ja, du weißt, du tust dir gerade keinen Gefallen mit diesem Stereotyp, der eh schon an dir dran klebt, dass du so eine Art Mensch gewordener Hund bist.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Also, Falk hat mich mal beschrieben, ich bin wie ein Hund, der sprechen gelernt hat. Ja.
Aha.
Genau. Okay. Auf jeden Fall waren wir in Pankow spazieren und da fließt die Panke lang offensichtlich und und da waren so ein Kind, das geangelt hat, aber mit keiner richtigen Angel, sondern mit einer Kinderangel. Das war einfach nur ein Stock mit einer Nylonschnur und einem Haken. Das heißt, da war gar kein Köder, was gar keinen Sinn macht, weil ich glaube, Fische beißen nur mit Köder an.
Ja, also ich hoffe, du bist hingegangen, hast dem Kind das
kein
gesagt.
Kein Fisch sieht einen Haken und denkt sich so, ich habe jetzt kein Essen, aber die Gabel esse ich so ein bisschen. Das macht gar keinen Sinn.
Und dann am nächsten Tag waren wir am Baggersee und da hat ein Kind einen Kuchen gebacken, aber der war nur aus Sand, kann auch kein Mensch essen.
Nee, aber das ist ja nochmal was anderes. Das ist so die Aktivität des Sandes. Der hat ja wirklich so getan, als ob er geangelt hat.
Aber das ist doch dasselbe. Der tut so, als würde er angeln.
Von Spielen.
Die Angel ist mehr näher an einer Angel als der Sandkuchen an einem richtigen Kuchen. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß nicht, also da kannst du auch anfangen, dich zu beschweren, dass ein Bobbycar keinen Motor hat.
Ja, okay, pass auf, aber ich fand es schon ein bisschen sinnlos.
Und auch überhaupt nicht der Straßenverkehrsordnung genügt, Also weder sofort TÜV, geht gar nicht.
Ja, ich bin immer so neidisch auf die Kinder, die so einen Bobbycar haben mit so einem Motor drin, was so ein Mini-Auto ist, aber die fahren.
Sowas hätte ich sogar mit 12 oder
als
ich viel zu alt war dafür, hätte ich sowas so gerne gehabt.
Ja.
Okay, und dir ist schon klar, du kannst jetzt ein richtiges Auto fahren.
Ja.
Nee, kann ich nicht. Ja. Ich hab keinen Führer.
Achso, okay, aber du könntest es immer noch lernen.
Ich könnte es immer noch lernen.
Pass auf, ich sehe dieses Kind und es macht gar keinen Sinn. Und es ist auch die Panke, die fließt durch den Wedding. Da sind keine Fische. Also alles, was durch den Wedding schwimmt, stirbt im Wedding. einfach.
Also, wo ist der positive Ivan, den wir kennen, der so hingerannt wäre
und warum ich da so war, weil
du hörst dich an, wie ich mich anhöre, wie mein interner Monolog.
Du meintest ja früher, du warst so wie ich und ich
verwandle mich langsam in einen positiv denkenden Menschen und du wirst immer mehr so
wie ich. Aber ist ja schön, guck mal, das ist ja so Wandel. Wie dem auch sei. Das Ding an Labradoren, die mögen gut geformte Stöcke. Die mögen es, Dinge mit dem Mund zu tragen. Also ich glaube, das haben viele Hunde, glaube ich, gemeinsam. Ich glaube, die mögen das umso mehr.
Na, weil die Retriever sind.
Retriever, wahrscheinlich.
Ja. Also die sind dafür da, Dinge zu holen.
Also Jagdhunde im Prinzip.
Genau.
Also halt, aber halt nicht für Hetzjagd, sondern für irgendwas.
Und wir toben mit Hinata, machen so Übungen. Voll der gut erzogene Hund. Also so Jule hat, also meine beste Freundin hat sich da so reingehängt. Das finde ich so gut.
Ich habe nichts anderes erwartet.
Es gibt Hunde, die sind einfach ohne Leine und gehen einfach zu anderen Besitzern und chillen einfach mit denen. Und jetzt dann hast du plötzlich diesen Hund, mit dem du auskommen musst.
Das ist das Schlimmste. Das ist
Ich weiß übrigens gerade nicht, wie es den Punchies sind, eure ZuhörerInnen, wie es den Punchies gerade geht. Aber ich bin so hooked und so excited, worauf diese Geschichte
hinausläuft.
Es sind so viele Parts, es ist so alles geplant. Da ist dieser Hund und der ist gut erzogen, aber der mag auch Stöcke. Und da ist ein Kind, das angelt aber nicht. Und es ist an der Panke, da stirbt alles, was durch den Wedding schwimmt. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt.
Wir sind so, es war wirklich sehr, sehr anstrengend mit Hinata, weil sie ist ein Riesenhund, hat sehr viel Kraft. Und wenn man erstmal mit ihr so gerungen hat, dann ist man auch mal durch. Und dann geht sie auch gerne in der Panke schwimmen. Und Jule, genau.
So nach dem Training praktisch.
Nach dem Training so abduschen, genau. Und dann halten ich und Jule und dann sehen wir, dass Hinata mit einem zu perfekten Stock wiederkommt. Und ich war schon so ein bisschen stolz auf sie. Ich war so, ich verstehe schon, warum du dir den ausgesucht hast. Ich war schon so, ich war mit stolz für sie. Aber dann merke ich so, oh Moment mal, das ist die Angel. In der Zeit ist schon das Schlimmste passiert. Die Nylonschnur ist um den Hals von Hinata und der Haken hat sich in der Lippe verhangen.
Krasser Twist. Ich dachte, das Schlimme ist, dass sie dem Kind sein Spielzeug geklaut hat.
Nee, das Kind hat aufgegeben zu angeln, weil es offensichtlich nichts passiert, weil das ist keine richtige Angel. Also
Oder hat das Kind aus Versehen den Hund, während er im Wasser war, geangelt, hat dann vor Schreck die Angel fallen lassen und ist weggelaufen.
Kommt so ein Hund. Nee, das Kind war am anderen Ufer. Also an einem Ufer der Panke nicht, das hat jetzt nicht plötzlich seine Sexualität
geändert. Ich wollte auch gerade sagen. Nee. Wir sagen LGBTQIA.
Auf jeden Fall hat das Kind gesehen, was da passiert ist und ich sehe das quasi, und ich reagiere in solchen Momenten sehr, sehr rational. Ich bin dann so, wir haben ein Problem, was machen wir? Zack, zack, zack. Ich bin da sehr, wir lösen jetzt das Problem. Und Jule war dann so, oh mein Gott. Das
kann ich mir so gut vorstellen, wie Ivan so ganz rational.
Ja. Ich habe Hinata genommen, ich habe angeguckt, ich war so, okay, wir haben hier ein Problem, der Haken ist drin, da ist ein Wiederhaken drin, weil reicht ja nicht nur, dass ein Haken Fleisch drin ist.
Menschen also die Spielzeugangel hatte einen richtigen
Angelhaken. Richtigen Messinghaken, also einen richtigen stabilen Haken. Und das Kind war plötzlich so, das Kind ist am anderen Ufer und schreit schon so, es tut mir so leid, ich wollte das nicht.
Also hat das Kind den Hund geangelt?
So ein bisschen.
Er hat es nur nicht gesehen.
Mann, wir waren daneben, die Angel hat das Kind im Gebüsch versteckt, aber wahrscheinlich nicht auf dem Baum, sondern einfach neben den Baum gelegt sozusagen. Und
was ist das für ein Kind?
Weiß ich nicht.
Was ist für eine Angel? Also hat
warum ist das alleine?
Eine Angel gebastelt, im Haken aus der Werkstatt
von
Mutter oder Vater?
Und hat dann, das ist, was ich meinte, das macht gar keinen Sinn. Ist mir am Anfang schon aufgefallen. Ich war so, was macht dieser Junge da? Auf jeden Fall.
Ich hoffe, er hört diesen Podcast.
Haben wir diesen,
ich hoffe, die Eltern hören diesen Podcast.
Unglaublich reuebedürftig. Das ging mir dann schon so richtig auf den Nerven, weil ich glaube, er gemerkt hat, dass irgendwas furchtbar schief geht. Und ich glaube, für ein Kind zu sehen, wie er quasi potenziellen Hund umbringt, weil das Kind macht ja aus einer Sache so sofort ein Extrem. Und ich glaube, ich nehme jetzt die Personalien der Eltern auf, weil man weiß ja nicht, was passiert. Also wirklich, also ich war da sehr, sehr, genau. Und dann hat Jule den Tierarzt angerufen, der war zu. Und dann Jule studiert
Medizin. Es gibt auch ein Tierkrankenhaus, ne?
Tierkrankenhaus, aber irgendwie war das so. Jule studiert Medizin und sie hat da so Skills, was sowas angeht.
Aber
und
Humanmedizin.
Humanmedizin, genau.
Ja, aber einen Haken aus einer Hundelippe rausholen ist auch nicht anders
als der Haken war auch nicht komplett durch das Zahnfleisch durch und wieder raus, sondern der war
durch in
der
Lippe. Durch das Zahnfleisch wäre ja auch Wahnsinn.
Genau.
Ich dachte durch die Lippe.
Also quasi durch. Also
wie ist das denn passiert?
Es ist quasi, also es ist nicht durch das Zahnfleisch, sondern es ist quasi im oberen Teil der Lippe. Und dann haben wir, Hina war so mutig und so. Also sie war die erwachsenste Person in dem Moment, weil ihr war das einfach egal. Ich liebe es, wie Hunde die Energie lesen und aber dann, wenn man denen sagt, hey, ist alles gut, dann ist bei denen alles gut. Also sie war die erwachsenste Person von uns in dem Moment, weil wir waren so, fuck, was machen wir jetzt? Und dann sind wir hoch Und dann haben wir
Man konnte den nicht einfach rausziehen?
Man konnte nicht rausziehen, weil da ein Widerhaken drin war. Du konntest quasi, du musst erst den durchstechen durch die Lippe,
ja,
den Widerhaken durchknipsen mit einer Zange, mhm, und erst dann konntest du den.
Das ist eine gute Lösung.
Den aber also
irgendwo erst mal, ist jetzt jemand zu Hause, der, ja, so einen Wider, der so einen Haken in der Oberlippe, ja, und alles.
Ah, oh, Mist. Ja. Und es war
und, zum Werkzeugkasten
gehen. Ich war auf jeden Fall angespannt, aber ich habe versucht, da die Ruhe zu bewahren, weil Jule hat den schwersten Teil gemacht, den Haken wieder durchzuknipsen. Ich musste mit der Zange den durchknipsen, aber sie musste quasi, sie war voll Profi. Sie ist krass, sie hatte plötzlich so einen grünen Kittel an und so. Also ich weiß gar nicht, wo sie das her hatte. Auf jeden Fall, studiert
Medizin, natürlich hat sie ja sowas.
Sie hatte so ein Stethoskop plötzlich, nee, ja, hat sie nicht. Aber und dann haben wir uns noch Hilfe geholt und wir haben es geschafft, also ich könnte euch erklären, wie, aber wir haben es geschafft, aber ich hatte so einen Hass auf diesen Jungen und ich kann normalerweise gut auf Kinder, weil das ist einfach fahrlässig, so ein Haken einfach, da sind voll viele Hunde, du kannst nicht einfach so eine Fake-Angel da mit einem Haken. Ja,
aber wenn er mit einem Haken ohne Widerhaken angelt und der Fisch da dran hängen bleibt, dann zieht sich der Fisch einfach wieder davon runter.
Da
wird kein Fisch anbeißen, weil da ist gar kein Köder, Jonas.
Ja, cool, aber also jetzt, yeah, hier, so, da ist jetzt der Punkt, also, yeah, erstmal so coole Geschichte und so, yeah, und ich bin auch froh, dass es dem Hund gut, yeah, geht. Aber, ja, ich muss dich jetzt schon fragen, ich finde auch, du, ja, verstrickst dich so ein kleines bisschen in Widersprüche, weil, okay, einerseits, ja, ja, beschwerst du dich, dass die Angel nicht realistisch genug, ja, ist und dass das Kind irgendwie an der falschen Stelle angelt.
Ja.
Und der Angelhaken ist der aber zu realistisch. Also, ja, jetzt machen wir
das. Willst du? Das Kind, ja.
Willst du, dass das Kind richtig angeln lernt und dann kannst du auch sagen, okay, immerhin hat es schon mal den richtigen Haken.
Ja.
Oder akzeptierst du einfach, dass es eine Fake-Realität ist und dann sagst du, ja, warum war da überhaupt ein Haken dran? Aber ich finde so, weißt du, das ist ja auch sehr, sehr narrative gute Konsistenz auch wichtig für
sehr, Regie sehr, und sehr, sehr guter Punkt. Ich war, glaube, ja, ich, enttäuscht einfach, da dieses Kind so fahl. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass das Kind das Angeln ernst nimmt. Also, mhm, weil dann hätte sie die Angel eingepackt, hätte nicht einfach, keine Angler lässt einfach seine Angel da stehen. Das
stimmt.
Okay. Also,
okay. Vielleicht wollte er nur kurz Zigaretten holen gehen oder so, wie, ja, viele Angler das auch machen.
Ja. Oder vielleicht wollte er es den Köder, ja, holen, vielleicht hat er es ja gemerkt.
Und so, hoffentlich hat es echte Zigaretten geraucht, ja, ja, und nicht diese Schokolade.
Diese, wo man einmal gegen pustet, es kommt irgendwas raus, man weiß nicht, was es ist.
Nee, ich denke gerade, ich könnte mir vorstellen, dass du das nicht mehr kennst, aber ich nehme an, Jonas, du kennst das noch, dass es, als wir Kinder waren, es gab Kaugummi-Zigaretten und Schokozigaretten.
Ja, ja. Was?
Und wir haben uns irgendwie so beim Toto Lotto Schreibwarenladen, ja, oder sowas, so, ja, Kinderzigaretten gekauft, die halt eben aus Schokolade oder, ja, Kaugummi waren und haben dann Rauchen gespielt, als wir Kinder waren.
Mhm. Aber habt ihr dann irgendwann auch die Transition geschafft oder habt ihr das dann nur?
Ja, ich habe erst sehr, sehr spät angefangen zu rauchen.
Echt, ja? Ja. Das finde ich immer richtig ärgerlich, weil.
Ist es auch. Ja. Vor allem, ich habe halt wirklich umgekehrt, das heißt, ja, immer. Oder beziehungsweise nee, andersrum. Ich habe gesagt, wenn, ja, Leute sagen, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge,
ja,
bei mir hat es gestimmt. Ich bin wirklich durch das Kiffen, dadurch, dass ich einfach, ja, sehr, sehr viel gekifft habe und man halt den, das, wie heißt das, nicht Haschisch, das auch, aber
das Marihuana,
so, das Gras, das Weed.
Das Weed.
Mhm. Immer mit Tabak gemischt hat,
mhm, ja,
habe ich halt einfach dadurch, dass ich 3 Joints pro Tag mindestens geraucht habe, habe ich irgendwann auch gedacht, so fuck, ich bin ja so THC-abhängig.
Krass.
Und habe dann gemerkt, in erster Linie bin ich nikotinabhängig, ja, auch, mhm, THC-abhängig natürlich, aber es war wirklich.
Was war deine Strategie?
Was? Meine Strategie?
Viele fangen ja an zu vapen, weil das nochmal ein Ersatz ist. Du hast ja quasi so ein
Also Vape-Stick. Irgendwann habe ich angefangen zu vapen, aber vorher war ich halt einfach dann mal 10 Jahre Kettenraucher.
Was ist das für ein Geschmack?
Das Regie-Geschmack.
Ist jetzt, das ist pure.
da drin ist jetzt gerade, das ist übrigens auch so eine voll, also nichts.
Ich finde,
wenn
die Sorten immer klingen, immer
so fancy. Es nervt so, wenn Leute immer so, ja, was rauchst du, was hast du da für einen Geschmack? So,
sorry. Ja.
Nee, ich habe meistens sehr viel Menthol. Aber es
wäre funny, wenn du so Regie, wenn die alle so Regie-Namen, also so Puns, ja, hätten, also Stanley Pfirsich oder so, dass man halt so nah rankommt an Stanley Kürbis. Ja, Kürbis ist ein schlechtes Beispiel, aber Stanley Kürbis.
Ich weiß, was du.
Stanley Kürbis und, keine Ahnung.
Ich finde die Sorten
klingen.
Tomatino.
Ja. Ich finde, die Sorten klingen immer so voll, ja, fancy. Ich glaube, diese Welt ist manchmal so bei einigen so komplett außer Kontrolle geraten. Da gibt es so Cheesecake so als Sorte. Ich denke mir so, ey, also wenn du Cheesecake vapest, dann
ist Erdnuss.
Oder Erdnuss oder so, weißt du, was ich meine?
Wer raucht Erdnuss?
Es gibt auch Popcorn. Es gibt auch völlig absurde. Also das sind ja alles noch so irgendwie. Es gibt auch völlig. Ja. Es gibt auch Bier.
Ja.
Wir haben eine Zeit lang in einem Vape-Shop gearbeitet. Ja. Kann mir auch mal Name droppen. Tante Dampf gibt es immer noch in Berlin. Guter Vape-Shop. Und anfangs, das ist inzwischen nicht mehr erlaubt, was auch ganz gut ist, aber anfangs haben wir halt auch noch Liquid selbst angemischt, auch für Kunden. Und dazu muss ich auch sagen, in dem Shop ist es wirklich super gut gelaufen, immer auch unter irgendwie hygienischen Bedingungen. Trotzdem, glaube ich, ist ganz gut, dass jetzt nicht jeder irgendwie Zeug anmischen kann und das verkaufen.
Ja.
Aber da gab es noch mal einen Kunde, der hat halt gefragt, ob wir eben nicht mal ein Bierliquid mischen können. Und dann ist es, ich meine, am Ende ist es ja nur die Trägerflüssigkeit, die vergleichbar ist mit dem Zeug, was in Nebelmaschinen ist, mit Aroma und Nikotin. Das heißt, klar, wenn man mal irgendwo ein Bieraroma bestellt, da ein bisschen rein und dann hat der Herr immer Bierliquid bei uns gekauft. Und er hat gemeint, das Liquid war ganz gut, aber das Problem ist, dass er, dass er immer morgens Schultheiß trinkt und abends Kindle. Und das Liquid, das wir ihm gemischt haben, aber.
Was sind das für Bier-Choices? Ja, das ist ja furchtbar.
Er hat ein echter Berliner, wa? So.
Ja, also Schulle ist wirklich das größte Pennerbier, was je gelebt hat.
Und ich kenne mich mit Bier nicht so aus.
Schultheiß.
Also, ich finde, alles Bier ist Pennerbier. Ja. So, ne? Also meine Großmutter, Gott hab sie selig, hat der Legende nach, als mein Großvater sie zum ersten Mal auf ein Date eingeladen hat und gefragt hat, ob sie mit ihm ein Bier trinken geht, geantwortet: Bier, dieses Kutschergetränk.
In Karlsruhe tickt die Uhr noch anders.
Ja. Das war noch nicht mal Karlsruhe.
Achso, das war
noch mal ganz woanders.
In den Südstaaten.
Krass, Bier einfach Geschmack. Ja. Also ich glaube,
ganz kurz noch, das Wichtige war, weil also sein Problem war, dass er halt morgens Schultheiß trinkt und abends Kindle, aber ja, das Liquid morgens nach Kindle schmeckt und abends nach Schultheiß. Und er hat dann gefragt, ob wir eins mischen können, was morgens nach Schultheiß schmeckt und abends nach Kindle. Und das ist uns leider nicht gelungen.
Wie soll das, warum schmeckt das unterschiedlich?
Es hat halt offensichtlich immer so geschmeckt, wie das Bier, das er gerade nicht trinkt.
Ja.
Es war halt ein generischer Biergeschmack und
das ist rein psychologisch.
Ja,
warum haben die nicht einfach gesagt, so, ja, machen wir, und die nächste Woche nochmal exakt dasselbe gegeben und gesagt, jetzt ist es geändert? Ich glaube, das wäre einfach so, oder? Psychosomatisch hätte geklappt.
Kann man besser nachdenken, wenn man vaped?
Ich kann besser nachdenken, wenn ich keine Entzugserscheinungen habe. Insofern, dadurch, dass ich süchtig bin, Nikotin
ist konzentrationsfördernd.
Ich habe das Gefühl, immer so Autoren haben für mich immer so, also ich habe dieses kitschige Bild von der Schreibmaschine.
Ja, aber ohne Scheiß, ich glaube, das hängt damit zusammen. Also, weil ich habe ja in meinem Studium tatsächlich mit Nikotin gearbeitet. Yes, Tierversuche. Anyway, Ratten finden übrigens Nikotin super. finden die ganz in Ordnung. Haben die kein Problem mit. Das Interessante ist, dass man im Zweiten Weltkrieg und so hat man Kampfpiloten Nikotinpflaster gegeben, da kommen die eigentlich her, um ihre Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Und die sind tatsächlich besser geflogen. Du
kannst mir vielleicht eins geben für eine VMD-Session, das wäre echt gut.
Wobei meine Vermutung jetzt, also das ist jetzt so mal dahingesagt, meine Vermutung wäre, dass das halt ab dem Moment, wo du süchtig bist, diese Wirkung sich eigentlich so verflüchtigt und es einfach nur so ist, dass du halt keine Entzugserscheinungen hast.
Naja, die haben es ja nicht nur damit. Also das war, wo es herkam, ursprünglich die Idee, und dann haben die dann angefangen, das mit anderen Sachen zu testen. Mhm. Also einfach auch.
Panzerschokolade,
Na klar, also solche Sachen gab es natürlich dann auch.
Meth, oder? Panzerschokolade war
mit Amphetamin, oder? Ja, war Meth-ähnlich.
Ja.
Spannend.
Weißt du das überhaupt, Ivan?
Die deutschen
Soldaten haben so eine Schokolade, war keine Schokolade, aber
die haben
so ein Zeug bekommen, was so ein, eigentlich, ich glaube, es war schon irgendein Süßkram, die haben das so verpackt,
oder? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht,
deutschen Soldaten, ohne ihnen zu erklären, was es ist, im Prinzip Crystal Meth gegeben im Zweiten Weltkrieg, damit die besser marschieren können und so.
Das klingt echt dark. Das klingt wirklich dark. Also, aber auf einer anderen Seite, es ist immer so, Schokolade wird mit irgendwas immer mit Positivität verbunden.
Ich glaube, Alex hatte mir sogar mal ein Bit darüber, dass er sich vorgestellt hat, wie so die Wehrmacht so in Stalingrad ankommt und so sagt so, du mal Kaugummi, kann ich dich umarmen? So völlig doof.
Ja, die machen so irgendwie Minimal Techno, wo jemand so an ein Haus klopft mit so.
Wenn man so Crystal Meth Heads sich mal so anguckt und so, dann, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die so in Reihe und Glied ordentlich marschieren. Die heißen ja nicht umsonst Tweaker, weil sie halt irgendwie so ein bisschen. Aber okay.
Oh Mann. Nochmal ganz kurz meine Story. Also, wir haben Hinata gerettet. Wir mussten nicht.
Immer noch nicht vorbei? Okay. Ja.
Ja, ja.
Kam der Junge nochmal wieder und hat sich gerecht, oder?
Nee, aber ich glaube, aus ihm ist jetzt vielleicht so eine Backstory für so einen Villain, glaube ich. Dass er. Ich glaube nicht,
der hat was draus gelernt.
Ich hoffe, er hat was draus gelernt.
Er ist nach Hause gegangen, hat in sein kleines Tagebuch reingeschrieben, ich will nie wieder angeln.
Ja.
Und er hat jetzt eine Phobie vor Nylon.
Renata hat so viele Forellen gerettet.
Ja.
Durch dieses kleine Opfer, das sie gebracht hat.
Kann sein. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen über die Panke nachgedacht, weil die Panke fließt.
Okay, es gibt wirklich noch eine zweite Ebene.
Also
es ist wirklich so ein Layer wie ein Shrek mit der Zwiebel.
Die Panke fließt in die Spree rein. Und die Spree.
Das ist jetzt übrigens seine neue Obsession. Ja. Er hat ein ganzes Bit darüber auf der Bühne.
Ja.
Dass die Panke in die Spree fließt?
Nee, genau. Also, ich habe das auch gestern bei Couscous oder gespielt. So oder den Gedanken auf Kuss, bei Couscous ja. einfach genannt. Ich habe die Panke fließt in die Spree in die Elbe und die Elbe in die Nordsee.
Ja, fließt nicht die Spree vorher noch in die Havel?
Ja, ich glaube, das ist richtig.
Ich frage mich nicht. Ich kenne mich mit
Wasser auf jeden aus. Fall ist das, glaube ich, die grobe Route. Ja. Und der Golfstrom nimmt quasi. So das Wasser aus der Elbe quasi ja eigentlich durch den ganzen Atlantik oder durch den oberen Atlantik. Und ich glaube, das ist, weshalb der Golfstrom versickert. Weil so ein Stückchen Wedding, das ist, was ich meine. Also wenn man überlegt, so ein Stückchen Wedding ist eigentlich in der ganzen Welt. Und deswegen versickert der Golfstrom.
Also was, das
ist
meine Theorie. Was eigentlich finden wir gerade hier heraus, dass Ivan Climate Change Denier ist.
Ja.
So hier.
Ja. Nee,
diese ganzen Friday for Futures von wegen hier, nee, das ist alles.
Der hat nur eine andere Ursache.
Also stimmt.
Ja. Ich habe einfach nur gesagt, es ist nicht passiert. Der Auslöser ist halt Wedding. Genau.
Ich glaube einfach, keine Sorgen um CO2-Ausstoß oder irgendwas zu machen. Einfach aufhören, die Panke zu pissen.
Ja. Das wäre wirklich hilfreich. Also ich glaube auch, wenn der Golfstrom ist so eine Art Ringbahn und ich glaube, wenn die Fische so in der Nordsee einsteigen, ist das so, sind die so, die Welt, weißt du, was ich, für die ist das so, versteht ihr, was ich meine?
Ich hänge noch an dem Vergleich, die Panke ist so eine Art Ringbahn. Erstmal dachte ich,
wieso nicht die Panke, der Golfstrom ist so eine Art Ringbahn und für die ist quasi
Ich weiß nicht, fließt der Golfstrom im Kreis? Ich kenne mich nicht aus.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Ah, ja, gut. Der sickert wieder ab, weil das Wasser kälter wird, wenn die, und dann geht das quasi, genau. Ja gut, war nur ein Gedanke, ich dachte, ich teile den einfach mal, also
Ivans geografische Theorien.
Ja, der Tag war so auf so vielen Ebenen spannend für mich, deswegen musste ich den hier teilen. Und man wird immer gut auf der Bühne empfangen, wenn man sagt, man hat einen Hund gerettet. Also da hat man immer Sympathie des Publikums.
Also ja, klar.
Ja.
Es gibt ja, glaube ich, sogar es gibt irgendwie ein Buch für Drehbuchautoren oder sowas, das heißt Save the Dog.
Save the Dog, interessant.
Ja. Oder so ähnlich.
Ja.
Oder heißt es Save the Cat? Ich bin übrigens nicht
bring sicher. Bring the cat home. Ah. Nee, was? Bring the cat in? Was haben die immer bei Battlestar Galactica gesagt? Don't bring the cat
home.
Bei Battlestar Galactica war das immer so. Bring die Katze nach Hause. Ah. Oder aus dem Regen, genau.
Ja.
Hey, Starbuck, bring die Katze aus dem Regen. Und so.
Ich glaube, wir
kennen weder Katzen noch Regen. Ja. Es ist 200.000 Jahre in der Zukunft.
Obwohl, gab's Katzen auf Nee, wahrscheinlich nicht. Gab es überhaupt Tiere auf Battlestar? Ich habe nur das Remake gesehen.
Und was war Battlestar Galactica nochmal? Ist das ein Spiel? Oder ist das
eine Sci-Fi-Serie.
Ist auch ein ganz nettes Brettspiel. Ja. Wobei nicht.
Ist bestimmt noch ein Computerspiel. Hundertprozentig gab es auch mal ein Computerspiel.
Also das Brettspiel ist ganz interessant, weil es halt diese schöne.
War das das mit diesen Portalen?
Nee, das war Stargate.
Mhm. Nee, Battlestar Galactica fing an in den 70ern, will ich sagen, oder 80ern.
Irgendwie sowas,
Als so eine Sci-Fi-Serie und da ging es immer darum, dass die mit den Cylons gekämpft haben und das waren so Androiden.
Genau, also die Handlung, also Menschen, ich habe nur das Remake gesehen, das so von den Anfang der 2000er Jahre ist, aber ich glaube, die Base-Story ist die gleiche.
Ja.
Es geht halt darum, die Erde ist schon irgendwie, ich weiß nicht, oder kommt auf jeden Fall, ist so eigentlich so mehr oder weniger die letzten Überlebenden der Menschheit, sind halt in diesem einen großen Kriegsschiff im All und werden halt gejagt von so Androiden oder irgendwelchen
synthetischen
Lebensformen, die halt die Menschen ausrotten und ersetzen
wollen. Mega stressig.
Ja.
Die Serie war auch cool, aber irgendwie auch ein bisschen stressig, weil es nie zur Ruhe kam. Am Ende von jeder Folge mussten sie wieder springen, weil die Dinger
gekommen sind. Das ist die erste Staffel, genau. Da müssen sie eigentlich da
fliegen. Nur am fliehen die ganze Zeit.
Ja, die machen halt die ganze Zeit solche Warps, solche Hyperraumsprünge,
weil
sie dann wieder mal ein paar Tage Ruhe haben.
Warum können die nicht zurück auf die Erde? Was mit der Erde passiert?
Die Erde, wie gesagt, ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt, aber die Erde, man weiß gar nicht, ob es die Erde noch gibt. Also es gibt irgendwie so eine Religion, die sagt, es gibt die Erde noch und wir können sie irgendwie wieder finden. Aber
das Problem ist ja, du kannst dich im Weltall mega leicht verirren.
Das ist ziemlich groß da, ja. Und ist auch echt schwer, ist fast nichts ausgeschildert.
Ja,
und
ist null ausgeschildert.
Da sieht auch ein Nebel sieht aus wie der andere.
Ja, aber da gibt es auch diese drei Orion-Sterne da. Da kann man doch eigentlich ganz gut. Ich mache nur Spaß.
Ich auch.
Schwer zu orientieren. Manchmal, wenn ich Probleme habe einzuschlafen, habe ich so.
Nee, wahrscheinlich, wenn man sich auskennt, ist es wahrscheinlich
nicht schwer. Wenn ich Probleme habe einzuschlafen, stelle ich mir manchmal vor, dass ich auf so einer Space Station bin und einfach so leere ist. Das ist voll beruhigend.
Staffel 3, VMD.
Ja, das wäre krass. Wir sind auch, glaube ich, schon bei einer Stunde angekommen ungefähr.
Ja.
Genau, dann lass uns doch abmoderieren.
Also,
und ein bisschen Promo machen, weil wir hatten kein Promo gemacht.
Genau, wenn euch, wir machen erstmal die einfachen Sachen. Wenn euch das gefallen hat, bitte lasst uns ein Abo da, ein Like. Folgt Georg auf Instagram, GeorgFK, richtig?
GeorgFKA. auf Instagram oder auf Twitter.
Du musst dich jetzt mal auf irgendwas einstellen, Georg.
Ja, als ich, das ist halt, ich habe gesagt, Georg FK, genau, weil Georg FK war ich auf Twitch und auf Discord und halt ist mein Gamertag auf allen so. Dann dachte ich, ja cool, das ist jetzt mein Künstlername. Und dann habe ich gesehen, dass es sowohl auf Twitter als auch auf Instagram schon vergeben ist. Und auch beides irgendwelche Scheiß-Accounts, die seit Jahren nichts gepostet haben.
Ja, ja.
Aber ja, so ist deswegen auf Instagram und Twitter Georg FKA, also quasi Georg FK. Genau, ja, auf Facebook nicht mehr seit kurzem.
Genau, und Mathilde und
das ist eine spannende Sache, warum?
Fuck, darüber können wir im Patreon reden.
Ja, genau.
Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, sorry, Mukpu. Genau. Überall, Spotify und so weiter, kennt ihr, einfach abonnieren.
Exakt.
Ganz easy.
Podcast
gibt. Und Podfest, das Podfest Berlin.
Yes.
Heißt das so? Ich komme mal durcheinander. Es ist das Podfest Festival Berlin, so heißt es richtig.
Nee, ich glaube, ich glaube es heißt Podfest Berlin und es ist halt ein Festival, aber du hast fragen mich nicht, ne?
Im Comedy Café.
Sie haben gefragt, ob wir da mitmachen, ich habe zugesagt.
Im Comedy Café, wo wir mal von einer Polizeistaffel rausgejagt worden sind. Kennst du die Story?
Ja, wir haben illegal aufgezeichnet während der Pandemie.
Und dann kam so ein Mannschaftswagen und hat uns da gebastelt. Wir waren so
das war doch am Anfang der Pandemie, wo alle so krasse Regeln und so viel Angst hatten, dass dann sofort irgendwie die Welt untergeht, wenn vier Leute, die sich kennen, zusammen in einem Raum sitzen.
Mhm.
Aber es hat auch damit zu tun.
Ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte euch auch geschämt, wenn ich das damals gewusst hätte
am Anfang
der Pandemie.
Ja. Ja, nee, war ja auch richtig. Und ich war ja auch, ich war auch wütend, weil Falk Schatten geboxt hat vor dem Laden. Ich habe extra noch geschrieben, verhaltet euch unauffällig, wenn ihr da reingeht. Und diese beiden Hammel standen vor dem Comedy Café. Einer macht Schattenboxen am helllichten Tag auf der Straße.
Es hat jetzt so angefangen, dass ich dachte, dass du sagst, so ja, und ich war ja eigentlich auch dagegen und mir war auch bewusst, dass das fishy ist. Aber es war so, nee, ich wollte eigentlich nur da sicher gehen, dass wir nicht erwischt werden.
Ja, also, deswegen sag ich mal, stell dir mal vor, du müsstest mit den beiden zusammen jetzt eine Bank ausrauben. Ja, und wenn es schon daran scheitert, wenn ich sage, hey, Falk positioniert sich unauffällig. Ich
sofort, dass Falk, wenn er eine Bank ausrauben würde, dass
würde der Schattenboxen das,
vor der Bank machen. Ja. So. Also halt schon mit der Strumpfmaske und allem auf, aber halt so 5 Minuten vorher, damit alle schon mal Zeit haben.
Genau. Genau, also Podfest Berlin, sowohl Verprügelte Punchlines als auch Mukpu sind beide da, hintereinander weg, wenn ihr wollt. Also wenn ihr euch einen Abend daraus machen wollt. Super geile Gelegenheit, da kann man auch Getränke trinken und alles.
Können auch mit uns ein bisschen abhängen.
Genau, können mit uns ein bisschen abhängen. Wir können vielleicht auch noch nach der Show uns da einfach reinsetzen. Keine Ahnung, ob da noch Platz ist, müssen wir sehen.
Ja, müssen wir sehen, wie voll es ist. Ist da auch, ne? Also wie man sieht, ich bin nach wie vor relativ großer Corona-Lockdown-Nazi, aber gut, Maskenpflicht im Publikum, geringere Besetzung, super neue Lüftungsanlage mit Luftfiltern, 3G und so weiter.
Also die machen noch richtig 3G.
Die machen richtig 3G, genau, 3G und Maskenpflicht im Publikum, also eigentlich überall außer auf der Bühne, glaube ich.
Ja.
Genau, und immer so ein Platz Abstand und wie gesagt, neue Lüftungsanlage mit Luftfilter und so.
Okay. Also die sind mega vorsichtig, das heißt, wenn ihr ein bisschen unsicher seid, deswegen, da braucht ihr jetzt keine Angst haben, das ist jetzt nicht so eine wilde, crazy Show.
Nee. Wo, es ist nicht mehr so wie damals, als VMP da aufgezeichnet haben und alle Lockdown-Regeln ignoriert. Und,
das war so crazy.
Ja, das war wirklich verrückte Zeit.
Das war wirklich verrückt.
Ja. Wir hätten alle sterben können.
Noch etwas, genau. Folgt Georg, folgt dem Podcast, kauft Tickets und kommt zu unserer VMP-Stand-Up-Show. Das ist auch wichtig.
Genau.
Wenn
diese Folge rauskommt, die Stand-Up-Show ist komplett ausverkauft.
Yeah, genau. Das heißt, das erste Mal Tickets verkauft und das erste Mal auch sofort ausverkauft. Crazy. Also vielen Dank dafür. Ja. Wir freuen uns auf euch, aber immer den ersten Samstag und den dritten Samstag im Monat.
Das könnte auch mit Carvus zu tun haben, aber sagen wir mal, das war wegen uns.
Ich glaube, 50-50.
Ich will, man kann sagen, 50, fair sagen, 50-50. Der Typ, der den Comedy-Preis gerade gewonnen hat und wir ungefähr 50-50.
Ja.
Ist ja auch 3-gegen-1, also haut schon wieder irgendwo hin. genau, aber ansonsten immer am 1. und am 3. im Monat machen wir die Stand-Up-Show und wir wollen natürlich auch trotzdem immer mal wieder Live-Podcasts aufzeichnen und das nächste wäre halt das Podfest Berlin und das wäre wahrscheinlich dann, wenn ihr jetzt richtig so Podcast hören wollt, Live-Action und so, kommt zum Podfest Berlin. Das ist auch eine gute Sache. Daniel Stern macht es.
Daniel Stern ist so ein cooler Typ
und ich freue mich so, wirklich eine Legende der englischen Szene.
Genau.
Ja.
Wir können ja auch mal seinen Podcast pluggen, Radio Spätkauf, ein englischsprachiger Nachrichtenpodcast für Berlin.
Ja.
Auch, also insbesondere, wenn ihr in Berlin lebt. Oder genau, also es ist so, es sind glaube ich, 2 oder 3 JournalistInnen und Daniel Stern. Mhm. Also so, es sind so tagesaktuelle Berliner Themen mit, also so, man kann lachen und was dabei lernen.
Okay.
Also wenn ihr in Berlin lebt oder euch dafür interessiert, was diese ganzen Experts in Berlin machen, hört mal in Radio Spätkauf rein.
Richtig gut. Okay, das war's eigentlich, glaube ich, ne?
Ich denke schon,
Wir machen am Ende immer diese Sache, dass wir unsere 3 Phrasen haben, ne?
Ja, ich kenne die natürlich.
Genau, ne? Kommt gut nach Hause.
Achso, Gott schütze das Internet.
Und?
Und nehmt immer die volle Kaution.
Fantastisch.
Tschüss.
Bis dann.
verprügelt. Verprügelt mit Punchlines.